Oh, wie liebe ich Taufsonntage. Da ist es richtig stark zu hören und dann auch zu sehen, wie Menschenleben verändert werden. Die einzige Herausforderung ist, dass man dann ziemlich sportlich in der Predigt sein muss, weil die Zeit ja schon so fortgeschritten ist. Aber ich bin sehr zuversichtlich, dass du spätestens 3:30 zu Hause bist. Am Donnerstag war die Predigt für den heutigen Tag eigentlich eingetütet und dann sprach der Heilige Geist nochmal sehr intensiv und hat gesagt, nochmal hinsitzen, nochmal auf mich hören, und das habe ich dann auch getan. Und glücklicherweise war es Donnerstag dann auch so, dass unsere Leute im Multimedia rechtzeitig die Bibeltexte und alles bekommen haben, und ich bin ganz glücklich darüber, dass Gott uns heute in ein Thema hineinführt, das eine ganze Reihe von uns vielleicht nicht so bekannt ist. Und heute glaube ich tatsächlich, dass der Heilige Geist zu vielen von uns sprechen wird. Aus irgendeinem Grund ist dieses Thema in unserer christlichen Umgebung mehr und mehr in den Hintergrund getreten. Ich kann es gar nicht genau sagen, warum nicht so oft von Kanzeln unserer Kirche darüber gesprochen wird. Umso mehr freue ich mich, dass wir heute da rangehen. Du sagst, um was geht's denn jetzt? Nun, ich möchte mit einem Beispiel beginnen und es einläuten. Gibt es Leute unter uns, E-Bike-Fans? Wer macht sich über diese Leute lustig? Ja, genau, das war vorhin 9 Uhr auch, richtig, da gibt es eine ganze Reihe. Habt euch lieb, ihr E-Biker und ihr, die ja noch ganz normal so unterwegs seid mit eurem Fahrrädel. Ich finde E-Bike sensationell. Du hast da mehrere Stufen. Du kannst den Elektromotor auch ausschalten. Dann gibt es Normal und dann gibt es Tour und was gibt es noch? Turbo. Turbo ist das Beste. Dann gehst du richtig los und du erlebst dann die Kraft dieses Elektromotors, besonders wenn es bergauf geht. Und ich möchte heute über einen Motor in deinem Gebetsleben sprechen, der so Unglaubliches freisetzt. Wir haben ja letzten Sonntag damit begonnen, uns Gedanken zu machen über das Thema Gebet. Es ging darum, wie antwortet Gott eigentlich auf unsere Gebete. Manchmal sagt Gott nein, manchmal sagt er warte noch ab, und ganz oft sagt er ja zu unseren Gebeten. Und heute wollen wir über das Fasten sprechen. Als Begleitung zu deinem Gebetsleben, das so unglaubliche Segnungen freisetzt. Wenn man das Alte und das Neue Testament mal studiert auf dieses Thema hin, dann stellst du fest, es gibt eine Fülle davon, was Fasten hervorbringt. Wir schlagen mal die Bibel im Matthäus-Evangelium auf, im 9. Kapitel, Vers 14 möchte ich lesen und den 15. Vers. Da heißt es, an einem anderen Tag kamen die Jünger des Johannes zu Jesus und erkundigten sich. Wir und auch die Pharisäer fasten regelmäßig. Warum tun deine Jünger das eigentlich nicht? Jesus fragte, sollen die Hochzeitsgäste denn traurig sein und fasten, solange der Bräutigam noch bei ihnen ist? Die Zeit kommt früh genug, dass der Bräutigam ihnen genommen wird. Dann werden sie fasten. Und Herr, wir danken dir für dein Wort. Und Heiliger Geist, ich bete, dass du jeden Einzelnen von uns inspirierst. Du kennst jedes Leben, du weißt um jede Situation. Geh durch die Reihen, berühre du jedes Leben. Danke, dass du uns in dieser herausfordernden Zeit wirklich deine Kraft schenkst. Zu jedem Einzelnen auch sagst, fürchte dich nicht. Danke, dass du bei uns bist, Herr. Amen. Das war schon eine gute, vielleicht auch provozierende Frage, die hier die Jünger von Johannes gestellt haben. Ihnen ist einfach aufgefallen, wann immer sie Jesus mit seinen Jüngern sehen, haben die irgendwie volle Backen und sind am Essen und am Feiern und so weiter. Und sie haben Fastenzeiten. Und dann stellen sie die Frage einfach mal an den Meister und sagen, Jesus, warum fastest du und die Jünger, warum habt ihr keine Fastenzeiten? Und dann erklärt Jesus das und sagt, solange der Bräutigam da ist, solange wird nicht gefastet. Und klar, jeder, der ein bisschen in der Bibel schon unterwegs ist, weiß, Jesus spricht hier von sich selbst. Er war bei seinen Jüngern und er sagt, es kommt die Zeit, da bin ich eben nicht mehr hier, bin ich im Himmel, und dann wird gefastet. Dann wird das selbstverständlich sein. Oft wird das Thema Fasten in unserer Gesellschaft unter gesundheitlichen Aspekten betrachtet. Man nennt es dann das Heilfasten. Und natürlich hat Fasten auch körperlich positive Auswirkungen auf dein Leben. Aber ich möchte heute nicht so sehr das in den Vordergrund stellen, sondern vielmehr ein biblisches Fasten, das geistliche Auswirkungen hat in einer enormen Art und Weise. Ich möchte dir Leidenschaft machen für dieses Thema, das so etwas in den Hintergrund der Kirchen getreten ist. Zunächst einmal einleiten, wenn du mitschreibst, Fastenzeiten sind sowohl im Alten wie auch im Neuen Testament völlig normal. Im zweiten Buch Chronik, Kapitel 20, da wird uns die Geschichte von König Josaphat erzählt und da kam Juda und das Volk Israel in unglaubliche Bedrängnis. Die Völker von außen wollten das Land einnehmen und es stand nicht gut um sie. Militärisch gesehen überhaupt keine Chance. Und dann tut der König etwas sehr Gutes. Josaphat, er ruft ein Fasten über seinem ganzen Volk aus. Und nicht nur das, er kombiniert das, er ruft die Musiker zusammen, die Lobpreiser, und sie fangen an, Gott zu loben, sie fangen an zu beten und sie unterstützen das alles durch eine bewusste Fastenzeit. Und dann schauen sie aus nach den Feinden und machen eine ganz überraschende Entdeckung. Durch das Fasten, durch das Gebet haben sich die Feinde gegeneinander aufgerieben. Sie sind nicht dem eigentlichen Ziel hinterhergekommen, Israel auszurotten. Nein, sie gingen aufeinander los und dann kam das Volk Israel und sammelte einfach nur noch die Beute ein, mehrere Tage. Gebet kombiniert mit Fastenzeit setzt so viel frei. Kann so viel ins Positive ändern. Ich habe gehört von unserem Kontaktmann, der ja die Hilfeleistung hier aus dem Gospelhaus in die Ukraine gebracht hat. Er hatte in unserer Fasten- und Gebetswoche an einem Abend ein bisschen erzählt aus seinem Land, auch wie sein Präsident sich im Glauben gedreht hat, vorher sehr weit weg von Gott und plötzlich sucht der Mann mehr und mehr Gott. Und das Thema Gebet ist gerade dann auch in dieser Not, wo dieses Land so gebeutelt ist, immer mehr hervorgekommen. Und dann berichtete er, diese Panzerblockaden, die in den einzelnen Städten aufgerichtet waren und diese Betonblöcke, die waren besprüht mit schwarzer Farbe und Hassparolen gegen den russischen Präsidenten Putin, Hassparolen gegen die russische Armee und so weiter. Und dann kommt das Thema Gebet und viele Leute haben auch gefastet und wir haben ja auch gefastet für diese Situation. Und dann ändert sich plötzlich die Gestaltung dieser Blockade. Menschen sind hingegangen und eben nicht mehr mit schwarzen Spraydosen, sondern es fing an, bunte Blumen drauf zu sprühen und drauf festzuhalten, segnet Putin, segnet die Feinde. Was für ein Wunder da geschehen ist in der inneren Einstellung. Bei Josaphat war das genau das Gleiche. Ein ganzes Volk erlebte, wie Gott eingreift, wenn man sich eins macht und wenn man sich demütigt unter die mächtige Hand Gottes. Der Ausgang dieses Kampfes zeigt uns so sehr die Überlegenheit der Geistlichen im Vergleich zu den menschlich-fleischlichen Überlegungen und Methoden. Im Alten Testament gibt es ein Buch, da wird das Leben einer jungen Frau beschrieben. Ihr Name ist Esther und das Volk Israel kam in große Bedrängnis. Ein sehr okkulter Mann, sein Name ist Haman, er warf das Los, vertraute finsteren Mächten und wollte am liebsten Israel komplett auslöschen, allen Juden das Leben nehmen. Und dann kommt Esther an den Königshof und sie fängt an zu fasten, 3 Tage und 3 Nächte. Und sie kriegt die Möglichkeit, mit dem König zu sprechen. Und mehr ändert sich das Geschick und das Buch hat dann so ein schönes Happy End. Ninive, die Hauptstadt von Assyrien. Zur Zeit des Propheten Jona, eine der mächtigsten und auch grausamsten Städte, die du dir vorstellen kannst. Die Bewohner waren gewalttätig, Hass und Zorn regierte auf den Straßen. All das sah Gott und es gefiel ihm nicht. Es gefällt Gott übrigens heute genauso wenig, wenn Menschen gegeneinander aufstehen. Gott ist ein Gott des Friedens. Er liebt es, wenn wir uns gegenseitig wertschätzen, mit Respekt gegeneinander kommen, miteinander gehen. Hey, Gott liebt es so sehr, wenn es dem Menschen gut geht. Er hat keinen Gefallen daran an kriegerischen Auseinandersetzungen. Und dann sieht er hier diese Stadt Ninive und er sagt, besser ist es, diese Stadt wirklich auszulöschen. Es ist so viel Bosheit da. Und dann schickt er diesen eigenwilligen Propheten Jona da rein und nach ein paar Umwegen kommt er auch dort an und er geht gerade so bis in die Mitte der Stadt, predigt zur Umkehr und dann das Wunderbare geschieht. Die ganze Stadt, vom Jüngsten bis zum Ältesten, aus allen sozialen Gesellschaftsschichten, sie beugen ihre Knie, sie tun Buße vor Gott und sie fasten auch. Und dann sagt die Bibel, 120.000 Einwohner dieser Stadt verschonte Gott aufgrund dieser Umkehr und der Buße und der Fastenzeit. Im Neuen Testament, auch hier finden wir eine ganze Reihe von Beispielen. Matthäus Evangelium, 4. Kapitel. Jesus als das große Vorbild. Er selbst ging in Vorbereitungszeit seines öffentlichen Dienstes für 40 Tage in die Wüste, geführt vom Geist Gottes. Und dort verzichtete er vollkommen auf das Essen. Nur Wasser. Und mehr bereitete der himmlische Papa ihn auch auf seinen Dienst vor. Immer mehr wurde die Kraft des Heiligen Geistes. Am Ende dieser Zeit kommt der Teufel und er versucht, Jesus zu verführen. Und er ist so dreist und nimmt sogar das Wort Gottes, um Jesus in einen Suizid hineinzuführen. Das musst du dir mal vorstellen. Aber es gelingt ihm nicht. Warum? Weil Jesus voll des Heiligen Geistes war, angetan mit einer inneren Stärke. Körperlich natürlich auch geschwächt, aber innerlich enorm aufgebaut und aufgestellt. Was rauskommt, ist ein souveräner Sieg für das Reich Gottes. Freigesetzte Kraft des Heiligen Geistes. Und all das, weißt du, will Gott ja nicht nur im Leben von Jesus tun, sondern das will Gott auch in deinem Leben tun. Schließlich gibt Jesus sein Leben hin am Kreuz von Golgatha. Er löst uns von unserer Schuld und Sünde. Überwindet den Tod, steht auf am 3. Tag. Erscheint so vielen. Um dann zum himmllichen Papa zu gehen und der ersten Gemeinde zu sagen, ich lasse euch nicht verwaist und alleine zurück, ich sende euch den Heiligen Geist, die Kraft aus der Höhe, den Parakletos, den Tröster, den Beistand, den zur Hilfe Herbeigerufenen, ich sende ihn euch. Und die Gemeinde kommt zusammen und sie beten und sie fasten, weil der Bräutigam ist gegangen. Er hat ja gesagt, es kommt die Zeit, da werdet ihr fasten. Und genau das tun sie. Und Pfingsten kommt, die Geburtsstunde der ersten Gemeinde. Und von da an siehst du im ganzen Neuen Testament, in der Apostelgeschichte, wie Gott das so gerne tun will. Menschen mit seinem Geist erfüllen, Menschen im Glauben aufbauen, stark machen. Apostelgeschichte 9. Kapitel, lesen wir die unglaubliche Lebensgeschichte von einem Mann, sein Name ist Saulus. Er verfolgt die erste Gemeinde bis aufs Blut. Er nimmt die Christen. Man nannte sie die Leute des Weges, diesen neuen Weg, den Jesus für sie vorbereitet hat. Und er nimmt diese Christen und er schleift sie ins Gefängnis und er trachtet ihnen nach dem Leben. Und dann hat dieser Saulus eine Begegnung mit Jesus Christus persönlich. Er selbst erblindet von einer Sekunde auf die andere. Für 3 Tage ist sein Augenlicht weg. Unter Gebet kann er wieder sehen. Und in diesen 3 Tagen macht er enorme geistliche Erfahrung. Jesus ist ihm begegnet, er fastet, er konzentriert sich, er richtet sich komplett aus auf diesen neuen Weg, in den Gott ihn jetzt gerufen hat. Er tut Buße von dem Verbrechen, das er begangen hat, wo er so gewalttätig anderen Menschen gegenüber war. Neue Gemeinden werden ins Leben gerufen. Menschen kommen zum Glauben an den lebendigen Gott. Und Menschen entdecken die Kraft eines heiligen Fastens, eines sich herausnehmen aus einem normalen Lebensumstand, um sich ganz hinzugeben, um sich zu weihen, um sich zu heiligen, dem allmächtigen Gott. Und die Christen tun das öffentlich, indem gemeinsame Fastenzeiten ausgerufen wurden. Sie tun es auch im Privaten, ohne dass es jemand mitbekommt. Du findest regelmäßige Fastenzeiten oder gelegentliche freiwilliges Fasten oder Leute, die in ein unfreiwilliges Fasten hineingeführt wurden, eben wie der Prophet Jona auch. Wie lange wurde in der Bibel gefastet? Nun, da zeigt das Neue und das Alte Testament uns, dass es da ganz unterschiedliche Längen und Fastenvarianten gab. Im Buch Richter, 20. Kapitel, Vers 26, da fastete das Volk Gottes vom Morgen bis zum Abend. Das ist eine überschaubare Zeit. Ich weiß von Menschen, die sagen, ich baue mir jede Woche einen, so einen Fastentag ein, den ich ganz besonders weihe für Gott. Nach dem Tod Sauls und seiner Söhne fasteten die Bewohner von Gilead 7 Tage lang, also eine Woche. Sehr bekannt ist das partielle Fasten von dem Propheten Daniel. Da heißt es im 10. Kapitel, dass er 21 Tage sich für das Gebet und für ein partielles Fasten, er aß nur Gemüse, er ließ den Alkohol auf der Seite, Fleisch und andere Speisen. Und wenn du das Buch Daniel schon mal gelesen hast, dann weißt du, dass er als junger Mann ja entführt wurde aus seinem Heimatland, kam dann nach Babel und dort begann er schon als Teenager quasi, sich mit einer Fastenzeit zu beschäftigen. Er sagt dort am Königshof, da waren die feinsten Speisen. Und dann sagt er zum Speisemeister, oh, wir wollen mal etwas probieren. Wir wollen uns nicht verunreinigen. Wir lassen den Alkohol weg, die Fleischsorten und wir konzentrieren uns einfach auf Gott. Wir essen Gemüse und der Speisemeister ist sehr skeptisch, sagt dann, oh, wenn ihr schlecht ausseht, dann kriege ich sie ab. Ich bin dafür angestellt, dass es euch gut geht. Und Daniel sagt, komm, wir probieren es mal. Und nach 10 Tagen, Daniel, seine Freunde sehen besser aus wie alle anderen am Königshof. Auch von Mose, hab's vorhin ganz vergessen, auch von ihm sehen wir, dass er mehrere Fastenzeiten hatten, 40 Tage, zweimal. Warum wird eigentlich gefastet? Nun, das Studium der Bibel zeigt uns, gefastet wurde immer zum Zeichen der Buße, der Umkehr, der Trauer, eines inneren Zerbruchs vor Gott. Es wurde auch gefastet, um ein bereits angekündigtes Gericht von Gott wieder abzuwenden. Im Neuen Testament sehen wir einmal die Situation, dass die Jünger machtlos davorstehen, von einem Menschen, der so unter dämonischen Mächten geplagt und gepeinigt wurde, dass das Leben bedroht war. Und dann sagt Jesus, durch Fasten und Gebet brecht ihr da durch. Da muss der Turbo drauf des Gebets. Eine besondere Rolle des Fastens wird immer dann gegeben, wenn so ein inneres Anliegen da ist. Wenn man sein Gebet verstärken will, potenzieren will, dann ruft Gott dich hinein in eine Zeit, in der du dich da ganz bewusst weißt. Fasten wurde als Hilfe zur Heiligung, zur Selbstdisziplin angewandt. Paulus übrigens, er schreibt so oft davon, wie er sich Fastenzeiten genommen hat. Ich möchte die wichtigsten Gründe nennen, warum wir fasten. Der wichtigste Grund ist, weil es Jesus sagt. Jesus hat gesagt, es wird eine Zeit kommen, jetzt solange der Bräutigam, solange ich bei meinen Jüngern bin, nein, da werden wir nicht vor der Hochzeitstorte mit hungrigem Magen sitzen, nein, da wird gefeiert, da essen wir und dann kommt eine Zeit, da werde ich nicht mehr da sein und dann werden meine Jünger auch fasten. Sofort nachdem Jesus bei seinem himmlischen Papa war, ging das mit dem Fasten in der Gemeinde los. Die erste Gemeinde zeichnete sich dadurch aus. In der unsichtbaren Welt, und das dürfen wir nie vergessen, geschieht so viel. Daniel, als er diese 21 Tage nimmt des Gebets, dann gibt uns die Bibel einen Einblick, was da gerade im Unsichtbaren los war. Wie Fürsten und Gewalten auch der unsichtbaren, finsteren Welt aufgestanden sind, um Menschen zu zerstören. Und dann kommt die Gebetspower und mächtige Engel von Gott werden losgeschickt. Da tobt ein Kampf im Unsichtbaren. Wir sehen oft nur das Sichtbare vor Augen, aber es gibt eine reale, unsichtbare Welt. Und durch Gebet und Fasten nehmen wir Einfluss darauf zum Guten. Du sagst, Markus, wie geht's dir mit dem Fasten? Nun, ich esse sehr gerne. Aber ich weiß eben auch, es gibt Zeiten, da ruft Gott uns heraus. Und ja, körperlich gefällt es einem gar nicht, aber geistlich wird so viel freigesetzt. Geistig werden die Dinge bewegt. Der Arm Gottes kommt in Bewegung. Und ich möchte uns aufrufen, mehr und mehr unser Gebetsleben zu stärken durch regelmäßiges Fasten. Ich bin ja dankbar, dass Gott gesagt hat, betet ohne Unterlass und nicht fastet ohne Unterlass. So, Jesus hat es gesagt. Und zweitens, wir fasten, weil es Gott dem Vater gefällt. Wir zeigen dadurch unsere Ernsthaftigkeit. Wir sagen, Gott, wir weihen dir hier unser Leben. Und Jesus sagt, wenn ihr fastet, dann prüft eure Motive. Im Matthäus-Evangelium im 6. Kapitel, Vers 16, spricht unser Herr über das Fasten. Und er sagt, wenn ihr fastet, dann schaut nicht so drein wie die Heuchler. Sie setzen eine wehleidige Miene auf und vernachlässigen ihr Aussehen, damit jeder merkt, dass sie fasten. Ich versichere euch, diese Leute haben ihren Lohn schon erhalten. Wenn du fastest, dann sollst du also nicht wie so ein Trauerkloß durch die Gegend schleichen, stinkend und muchelnd und unrasiert. Nein, im Gegenteil, Jesus sagt, dann erst recht. Schön frisch gemacht und eben nicht wehleidig sich irgendwo dem Mitleid von anderen Leuten suchen. Nein, dann haben wir den Lohn schon dahin. Jesus ruft uns auf zu einem Fasten mit heiligen Motiven. Jesus sagt, wenn ihr fastet, er sagt nicht, falls ihr mal fastet. Fasten ist also etwas Normales für die Jünger unseres Herrn. Genauso normal wie Almosen geben, zu beten, seinen Zehnten sich hinzugeben. All das ist normal. Ich habe mal die Erweckungszeiten studiert. Das ist ein sehr spannendes Thema, als das mit der ersten Gemeinde losging und dann über die Jahrhunderte so, was sich alles getan hat. Jede Erweckungszeit, also Zeiten, in denen ganze Landstriche vom christlichen Glauben eingenommen und berührt wurden, alle Erweckungszeichen haben eine Sache gemeinsam. Da gab es Menschen, die im Gebet und im Fasten aufgestanden sind. Überall. Und wenn wir uns das wünschen, dass unser Umfeld zum Glauben kommt, wenn du möchtest, dass deine Familie errettet wird, dass diese Stadt gläubig komplett eingenommen wird vom Evangelium, dass Gute freigesetzt wird, dann lade ich dich ein zu Fasten- und Gebetszeiten. Du sagst, wir haben doch erst eine Fastenwoche gehabt. Ich weiß, aber mit einer Woche ist das nicht einfach so abgehakt. Und ich sage nicht, dass du dein ganzes Leben fasten sollst. Nein, wir werden jetzt schon sehen, es gibt zeitlich begrenzte Dauer des Fastens. Warum fasten wir noch? Nun, weil es uns selbst zuallererst verändert. Unsere Beziehung zu Gott vertieft. Wir trauern über die Fehler unseres Lebens, über die Sünde, über das, was falsch gelaufen ist. Wir bringen es zu Gott. Es bleibt durch das Fasten mehr Zeit auch. Mehr Zeit zum Gebet. Das ganze Kochen fällt weg, Abwasch und so weiter. Es verändert uns in allererster Linie und dann auch die Umstände. Ich möchte ein paar praktische Tipps für eine gesegnete Fastenzeit euch mitgeben. Zunächst einmal solltest du festlegen, was für eine Fastenzeit machst du denn. Es gibt das normale Fasten, hier wird für eine bestimmte Zeit keine Nahrung zu sich genommen, aber Wasser, viel, viel Flüssigkeit. Dann gibt es das absolute Fasten, weder Nahrung noch Flüssigkeit. Das ist zeitlich äußerst begrenzt. Maximal 2-3 Tage. Länger auf keinen Fall. Und dann das partielle Fasten, das wird die meisten, auch die Families mit Kindern, denke ich, sicherlich betreffen, da wo Mama noch kochen muss oder so. Da handelt es sich um eine Art des Fastens, das eine zeitlich die Menge von Nahrungsmitteln begrenzt und auch zeitlich begrenzt ist. Und das, glaube ich, können ganz viele von uns tun, dass man sagt, okay, ich verzichte mal bewusst auf eine Zeit, auf Süßigkeiten. Ich verzichte auf Social Medias. Vielleicht raubt Netflix oder irgendetwas anderes dir einen Haufen Zeit. Du sagst, ich faste davon jetzt mal. So, du schaust dir die unterschiedlichen Möglichkeiten an und dann legst du es für dich fest. Und wenn du verheiratet bist, bespreche es mit deinem Ehepartner. Schlag nicht einfach auf und sag so, ab jetzt wird eine Woche gefastet und der Kühlschrank ist knallevoll und so weiter. Nein, geh es wirklich bewusst an. Schaff dir, wenn du ein normales Fasten machst, einen Entlastungstag. Setz den Kaffee ab. By the way, wirst du auch körperlich schöne Entwicklungen feststellen. Die ersten 3 Tage sind tatsächlich enorm herausfordernd. Manche Leute haben mit Kopfschmerzen Probleme. Musst du mehr Wasser trinken? Kein Bier. Mancher spürt auch Gliederschmerzen in den ersten 2-3 Tagen. Habe mich damals schlau gemacht. Ich hatte auch gedacht, was ist denn da los? Nun, das ist einfach, der Körper entschlackt, entgiftet und das ist gut. Und weißt du, was noch passiert? Deine Seele entschlackt auch. Und du fokussierst und konzentrierst dich wieder um das, um was es wirklich geht. Schau, Jesus hat vor 2000 Jahren die Erde verlassen und wir wissen, er kommt sehr, sehr bald wieder. Ich glaube, das hat mittlerweile auch der Letzte geschnallt, dass die Wiederkunft Jesus ganz, ganz dicht bevorsteht. So viele Zeichen der Zeit sind sichtbar. Aber bis er wiederkommt, sind wir aufgefordert zu beten und zu fasten. Er braucht dich, Gott, er sucht dich und dein Leben. Ich möchte dich einladen, erste Schritte zu tun. Vielleicht hast du das noch nie in der Fastenzeit gehabt. Dann überfordere dich nicht gleich, sondern fang mit kleinen Steps an. Ich möchte dich einladen, in deinem Gebetsleben eine Routine hineinzubringen. Es müssen ja nicht gleich 2-3 Stunden am Morgen sein, aber dass du den Tag beginnst, die Heilige Schrift nimmst, die Bibel und sagst, Heiliger Geist, sprich zu mir. Und dann fängst du an, ein paar Kapitel zu lesen. Nimmst dir 10 Minuten des Gebets und startest durch in den Tag. Dankst vor jeder Mahlzeit. Es ist nicht selbstverständlich, dass wir Essen haben. Und betest, bevor du am Abend die Augen zumachst, für eine gesegnete und gute Nacht. Und weißt du, das wird so viel, diese Gewohnheit wird so viel an Gutem freisetzen. Nicht nur in deinem Leben, sondern auch in deinem Umfeld. Kommt, lass uns aufstehen. Himmlischer Papa, wir sind dir so sehr dankbar für deine Liebe zu uns. Geheiligt werde dein Name, Herr. Unser Gebet ist, dass dein Reich kommt und dein Wille geschieht, Herr. Weil überall, wo dein Wille umgesetzt wird, breitet sich auch dein Reich aus. Danke, dass du uns versorgst mit allem, was wir brauchen zum Leben. Dass du uns unsere Schuld vergeben hast und uns hilfst, dass wir alle Zeit auch vergebungsbereit sind, wenn Menschen schuldig werden an uns. Danke, dass du uns durch jede Versuchung hindurchführst und uns erlöst von dem Bösen. Weil wir wissen, dass dein das Reich und dein ist die Kraft und dein ist die Herrlichkeit in Ewigkeit. Danke, Heiliger Geist, dass du mit uns gehst, auch in diesen herausfordernden Zeiten. Danke, dass du uns dein Fürchte dich nicht zusprichst, dass du an unserer Seite bist und dass wir wissen, dass wenn immer wir im Gebet zu dir kommen, dass die guten Dinge freigesetzt werden von deinem Thron. Danke für deinen starken Arm, der in Bewegung ist. Danke, dass du Menschen liebst und dass du rettest. Du bist der große Retter. Jesus, vielen Dank, dass du alle unsere Schuld mit ans Kreuz genommen hast und dass du uns neues Leben schenkst. Ich lade dich ein, deine Augen zu schließen im Gebet, mit Gott im Gespräch zu sein. Und einfach auch ihm zu sagen, wie die nächsten Tage und Wochen auch des Gebets und des Fastens in deinem Leben persönlich aussehen. Weil es legt niemand für dich fest, das legst du fest für dich. Freiwillig, mit deinem freudigen Herzen. Wer mit Gebet sind, niemand umherschaut, ich möchte gerne Gelegenheit geben, wenn du hier bist, sagst, mein Leben ist nicht so, wie es sein sollte mit Gott, aber ich möchte ihn heute einladen, er soll der Herr meines Lebens werden, dann würde ich mich freuen, wenn sie ein kurzes Signal geben, indem sie ihre Hand dem Himmel entgegenstrecken und sagen, Gott, hier ist mein Leben. Vielen Dank, Dankeschön. Auch auf der Galerie oben, wo immer Menschen sind heute, sagen, heute möchte ich meine Entscheidung treffen, ich möchte mein Leben in die Hände des allmächtigen Gottes legen, dann lade ich Sie gerade ein, Ihre Hand ebenfalls auszustrecken, zu signalisieren, Gott, hier bin ich, ich möchte dein Kind sein. Vielen Dank, Dankeschön, Dankeschön. Und zusammen mit allen, die sich gerade gemeldet haben, wollen wir beten. Herr Jesus Christus, sei du der Herr meines Lebens. Reinige du mich von aller Schuld. Danke, dass ich dein Kind sein darf. Dir will ich folgen. Und dein Wille soll geschehen. Wie im Himmel, so auch in meinem Leben. In Jesu Namen.